Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
In Moskau laufen gerade noch die letzten Vorbereitungen. Dort wird der 9. Mai als Tag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert. Putin wird diesen Tag sicher nutzen, um zu betonen, dass die großartige russische Armee auch heute gegen Nazis kämpft, gegen die angeblichen Nazis in der Ukraine. Propaganda. Sind das die Lehren aus dem verheerenden Kriegsende 1945? Bei uns ist der Tag der Kapitulation der 8. Mai. Er ist zwar ein Gedenktag, aber kein nationaler Feiertag. In der DDR war er das zeitweise. Warum machen wir den 8. Mai nicht zum Feiertag? Gerade in diesen Zeiten, in denen wir den Satz »Nie wieder ist jetzt« häufig hören, da wäre das doch ein Zeichen. Wir haben Professor Magnus Brechtgen gefragt. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Hallo, Herr Brechtgen. Warum ist der 8. Mai in Deutschland kein nationaler Feiertag?
Der 8. Mai war lange ein sehr umstrittener Tag, insofern als die einen den als Tag der Befreiung empfunden haben, die anderen als Tag der Niederlage. Und das hat sich über die Jahrzehnte durchgezogen. Und deswegen ist es auch schwierig, den als einen einheitlichen Feiertag zu zelebrieren. Zumal, wie ich heute sagen würde, wohl die Mehrheit vermutlich, hoffentlich diesen Tag als einen Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus sehen würde.
Könnte man feiern?
Das kann man feiern, ohne den 8. Mai feiern zu müssen, würde ich sagen. Der Erinnerungspunkt des 8. Mai deutet darauf hin, dass wir vielleicht zunächst mal über die Ursachen des Nationalsozialismus, über die Beteiligung der deutschen Bevölkerung und Ähnliches nachdenken sollten. Und das Nachdenken wäre, glaube ich, wichtig und wichtiger als einen Feiertag zu zelebrieren.
Es hat zermürbend lange gedauert, bis der Zweite Weltkrieg wirklich zu Ende war. Kann man etwas aus diesem Kriegsende 1945 für den Krieg in der Ukraine lernen, insbesondere wenn man überlegt, wie dieser momentane Krieg zu Ende gehen könnte?
Also zunächst mal muss man sagen, dass der Zweite Weltkrieg schon ein Krieg von einer ganz anderen Dimension war. Nicht umsonst eben auch ein Weltkrieg war mit vielen, vielen Millionen Toten. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ein Eroberungskrieg, wenn man so will, in der klassischen Form, dass Machthaber wie Wladimir Putin Grenzen verschieben, Nachbarn erobern wollen, um ihr Territorium zu erweitern, um ihre Machtposition zu verstärken, um Macht auszustrahlen in die umliegenden Gebiete, auch um die eigene Herrschaft zu sichern. Der nationalsozialistische Krieg in Europa war ein sehr viel intensiverer, ideologisch geführter Krieg, der wirklich darauf aus war, zunächst einmal die europäische Hegemonie zu gewinnen und dann auch potenziell die Weltherrschaft zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass Wladimir Putin solche Ambitionen hat, aber er hat natürlich eine für das beginnende 21. Jahrhundert sehr merkwürdige und ziemlich abstruse Auffassung davon, wie man sich gegenüber seinen Nachbarn verhält. Und dagegen muss man sich natürlich auch mit allen Mitteln wehren, auch mit militärischen Mitteln.
Ja, aber wie geht man mit einer kriegführenden Partei um, die einfach nicht aufhören will?
Indem man den Krieg selbst so lange führt, bis die andere Partei zu dem Ergebnis kommt, dass es keinen Sinn macht, diesen Krieg weiterzuführen. Deswegen ist es absolut notwendig und richtig, dass wir im Westen, auch die Bundesrepublik, die Ukraine, so lange und so intensiv und mit all den Materialien unterstützen, dass sie in die Lage versetzt wird, diesen Krieg so lange durchzuführen, bis Russland einsieht, dass es diesen Krieg nicht gewinnen kann. Es ist absolut eindeutig, dass die Ukraine diese Unterstützung braucht, weil, wenn sie diesen Krieg verlieren wird, Wladimir Putin sich ermutigt fühlen wird, weitere Expansionsbestrebungen anzugehen. Das liegt im Wesen von solchen autoritären, diktatorialen Regimen, weil sie dadurch natürlich auch die Herrschaft nach innen stabilisieren können. Und das ist genau das, was wir gerade aus der Geschichte heraus ableiten und sehen können. Und deswegen müssen wir uns auch gemeinsam mit den Ukrainern gegen Wladimir Putin zur Wehr setzen.
Also das ist ja das, was vielleicht eine der Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg ist, dass wenn schon irgendwo ein Krieg ausbricht, dass man versuchen muss, diesen Krieg zu begrenzen.
Da würde ich gleich auf die Wortwahl eingehen. Der Krieg ist nicht ausgebrochen. Der Erste Weltkrieg wurde begonnen, der Zweite Weltkrieg wurde begonnen mit bestimmten politischen Zielen und auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine wurde begonnen mit bestimmten politischen Zielen. Und auf diese Ziele ist dann der Angegriffene gezwungen zu reagieren. Und die Ukraine muss sich also in diesem Sinne in ihrer Reaktion auf das konzentrieren, was für ihre nationale Sicherheit notwendig ist. Und all diejenigen, die auch ein Interesse daran haben, dass Grenzen anerkannt werden, dass Völkerrecht durchgesetzt wird, der sollte und muss dafür einstehen, dass Staaten, die ihre territoriale Integrität und ihre politische Integrität verteidigen wollen, dass diese das auch können. Dazu haben wir glücklicherweise seit 1949 in Europa die NATO und die Bundesrepublik ist dort auch seit den 1950er Jahren Mitglied. Und das hat während des gesamten Kalten Krieges die Stabilität und die Sicherheit und den Frieden und die Freiheit für uns gewährleistet. Und jeder, der in einem Nationalstaat lebt, in Estland, Lettland, Litauen, in Polen, aber auch in der Ukraine, hat von seiner nationalstaatlichen Souveränität her das Recht, sich ebenfalls an solchen Sicherheitssystemen zu beteiligen. Das ist eine freie und offene Entscheidung der jeweiligen Gesellschaften und politischen Mehrheiten. Und das hat man zu respektieren.
Mein Großvater war während der NS-Zeit Sozialdemokrat und obwohl er gegen das Naziregime war, hat er es nie für möglich gehalten, dass Deutschland den Krieg verliert. Was will ich damit sagen? In jedem Krieg spielt Propaganda eine große Rolle und sie verfängt im Zweiten Weltkrieg genauso wie heute in Russland, aber auch in der Ukraine im Grunde. Haben wir heute mehr Möglichkeiten, uns davon eben gerade nicht leiten zu lassen?
Die Frage ist, ob die Menschen alle Möglichkeiten zur Information über diese historischen Dinge nutzen. Das ist aber eine Frage, die sich jeder stellen muss. Aber generell ist es selbstverständlich so, dass in den Jahren des Zweiten Weltkrieges, insbesondere im Deutschen Reich, viele Menschen überhaupt nicht in der Lage waren, sich ein objektives Bild von der internationalen Situation zu verschaffen und erst recht kein Bild von der Situation an der Front. Es gab keine freien Medien, es gab keine freien Informationsflüsse und zum Beispiel das Hören der BBC, die sehr intensiv nach Deutschland informiert hat, war mit dem Tode bedroht. Heute kann man sich die Informationen sehr vielfältig zusammensuchen. Die andere Seite ist, dass man natürlich auch lernen muss, diese Informationen zu gewichten und zu prüfen, was plausibel ist und was nicht plausibel ist. Und da ist tatsächlich so, dass in diktatorialen Gesellschaften wie derzeit auch in Russland es sehr viel einfacher ist, Menschen in bestimmte Richtungen durch einseitige Informationen in eine bestimmte Richtung zu lenken, weil ihnen einfach alternative Informationen nicht verfügbar sind. Wir haben hier die Möglichkeit, das führt natürlich auch dazu, dass wir heftigere Diskussionen haben, aber das ist in einer offenen Gesellschaft unvermeidbar und auch notwendig.
Notwendig vor allem wohl. Also denn wenn es keine Diskussion mehr gibt, sondern nur noch eine Gruppierung, Partei, was auch immer uns vorgibt, was wir zu denken haben, dann ist ja die Demokratie tot im Grunde.
Genau so ist es und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass im Bundestag und in den einzelnen Parteien unterschiedliche Meinungen dazu bestehen, wie man unsere Demokratie gegen äußere und auch innere Bedrohungen wappnet. Und wir sollten sehr genau unterscheiden zwischen den politischen Parteien, die diese einzelnen Aspekte, die notwendig sind für eine funktionierende parlamentarische Demokratie, tragen und unterstützen und denjenigen, die in Frage stellen. Und dann muss man auch die Frage stellen, wer eventuell aus ausländischer Perspektive ein Interesse daran hat, diese politische Struktur bei uns in Frage zu stellen. Und das sind wirklich Diskussionen, die wir offensiv und auch mündig führen müssen und wo auch jeder und jede aufgerufen ist, sich daran zu beteiligen.
Wir werden politische Reden hören heute, auch in Deutschland natürlich. Welche Botschaft würden Sie als Historiker gerne von den Politikern und Politikerinnen hören und welche nicht?
Ja, es liegt mir fern, Personen Vorschriften zu machen. Und ich würde einfach dazu aufrufen, dass man sich der historischen Dimension unserer heutigen Situation bewusst ist und feststellen kann, wohin die Unterminierung und die Zerstörung von Demokratie, Rechtsstaat und öffentlicher Diskussion führen. Und dass wir alle, jeder und jede von uns ein Interesse daran haben sollten und auch haben, diese gesitteten Formen der öffentlichen Verhandlung über unsere eigenen politischen Interessen weiterzuführen und dass dazu auch natürlich der Respekt vor dem politischen Gegner gehört und auch die Tatsache, dass andere Meinungen das Recht haben, geäußert zu werden. Die politische Kultur ist ein hohes Gut und wir alle sind dazu aufgerufen, diese zu pflegen und zu hegen im Sinne einer demokratischen Ordnung, die uns allen zugutekommt.
Und das am besten an allen anderen Tagen im Jahr auch. Der 8. Mai 1945 beendete den Zweiten Weltkrieg. Was können wir aus der Geschichte lernen? Darüber habe ich mit Professor Magnus Brechtgen, dem stellvertretenden Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin, gesprochen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.